Wie ich erfahren habe, beklagen sich manche Science-Fiction-Leser darüber, dass nichts über mein Privatleben bekannt ist. Das liegt nicht daran, dass ich etwas zu verbergen hätte, sondern rührt einzig und allein aus dem Umstand, dass es mir widerstrebt, über mich selbst zu sprechen, weil ich es vorziehe, andere über sich sprechen zu hören. Daran bin ich aufrichtig interessiert und außerdem besteht dabei immer die Möglichkeit, etwas Brauchbares aufzuschnappen. Der Berufsschriftsteller ist von Berufs wegen eine diebische Elster. Hallo, ich bin Mirko.
Hallo, ich bin Erik.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Sigma 2 Foxtrot. Wie ihr schon gehört habt, ist heute der Erik wieder dabei. Hi.
Hallo.
Das Zitat stammt von Alfred Bester aus seinem Essay Meine Affäre mit der Science Fiction von 1977 und hier zitiert aus dem Surkamp-Taschenbuch Die Hölle ist ewig, das natürlich nicht mehr lieferbar ist, schade eigentlich. Und Erik, wir haben uns beide ja schon über Ted Chiang unterhalten und da heißt das Buch Die Hölle ist die Abwesenheit Gottes, jetzt ist die Hölle ewig, wenn wir uns zu zweit treffen, dann hat es irgendwas immer mit der Hölle zu tun.
Ja, das muss irgendwie, ich weiß auch nicht wieso.
Wir sind Höllenexperten. Aber eigentlich wollen wir uns gar nicht über die Kurzgeschichten von Alfred Bester unterhalten, sondern ja über einen der wichtigsten Romane der Science-Fiction-Literatur von Alfred Bester. Da gibt es viele Titel, The Stars My Destination oder Tiger Tiger oder The Burning Man oder Die Rache des Kosmonauten und so weiter. Das ist eigentlich das Buch, worum es heute gehen soll.
Ja, wozu ich sagen muss, all diese Titel, von der Rache des Kosmonauten vielleicht mal abgesehen, aber all diese Titel sind großartig. Ja, The Stars, My Destination, The Burning Man, Tiger, Tiger. Und sie passen auch einfach absolut zu diesem Buch. Man weiß gar nicht, welchen man bevorzugen soll. Aber wir bleiben mal beim Burning Man beziehungsweise beim brennenden Mann. So ist es ja auch erschienen jetzt vor einigen Jahren nochmal bei Heine in der Reihe Meisterwerke der Science Fiction. In dieser Version habe ich es auch hier vorliegen. Auch bereits vergriffen. Ich musste mir wirklich dieses ganz normale Heine-Taschenbuch für, ich glaube, 30 Euro besorgen.
Wow.
Muss aber ehrlich sagen, ich habe es nicht bereut. Es ist ein großartiger Roman. Aber das werden wir ja gleich nachher ergründen.
Na, denke ich doch. Das ist wie bei Ted Chiang ein schmales Werk, was Alfred Bester hinterlassen hat, aber mit ungeheurer Durchschlagskraft, nicht wahr?
Oh ja, also er hat halt sehr, sehr viel anderen Kram noch gemacht, das wirst du sicherlich gleich noch in der biografischen Beschreibung erzählen, aber in der Tat, er hat wie wenige Autoren eigentlich, also jetzt vielleicht mal solche Leute wie George Orwell oder Aldous Huxley, ja, die mit einem Buch irgendwie die Science Fiction umgekrempelt haben, sowas ähnliches hat Alfred Bester auch gemacht, könnte man sagen. Zwei Romane sind eigentlich, also er hat noch mehr Romane geschrieben, aber zwei Romane in seiner Frühzeit, die er geschrieben hat, eben Der brennende Mann und dann noch The Demolished Man, haben seinen Ruhm begründet, inklusive einiger, also vielleicht zwei Dutzend Kurzgeschichten reden wir hier. Das ist das ganze Werk, was jetzt so der Science-Fiction, womit er der Science-Fiction seinen Stempel aufgedrückt hat.
Ja, Harry Harrison hat zum Beispiel gesagt, Alfred Bester war einer von der Handvoll Autoren, die moderne Science-Fiction erfunden haben. Das ist ein starkes Wort. Isaac Asimov sagte, dass Alfred Bester einer der größten Klassiker der Science-Fiction sei. John Clute sagte, bevor Bester kam, war die SF nicht für Stil bekannt. Und Charles Platt, der ja eine Menge Interviews mit Science-Fiction-Autoren geführt hat, er sagte, der erste stilistische Erneuerer der Science-Fiction. Und ich möchte gleich zu Anfang noch auf einen schmalen Band von Hans Frey hinweisen aus der Reihe SF Personality, die der Hardy Kettlitz mit herausgegeben hat. Diese Serie ist natürlich auch vergriffen, teilweise noch Gebrauch zu bekommen. Aber der Hardy hat mir erzählt, dass die meisten dieser Titel als E-Book nochmal herausgebracht werden. Und das ist auch sehr gut, denn in diesem Band von Hans Frey ist der großartige Aufsatz Alfred and It, eine Hommage an Alfred Bester von niemandem anderes als Michael K. Ivoleit enthalten. Und er hat eine Menge Interessantes über Bester zu sagen und wie ich finde, wirklich intelligente Auseinandersetzung mit der SF als Literatur. Gut, das kann man das ist halt Evo-Light, ne? Der geht da richtig in die Vollen. Macht auch richtig Spaß, einfach so zu lesen. Auf den Aufsatz wollen wir gar nicht so genau eingehen, weil der ist schon diskussionswürdig genug. Ich kann nur empfehlen, haltet die Augen auf, guckt nach der Serie SF Personality, die wird wieder als E-Book erscheinen und Hans Frey ist einer unserer Lieferanten für die verschiedenen Fakten. Aber die Hauptquelle der Informationen über Alfred Bester ist tatsächlich Alfred Bester selbst. Vor allen Dingen der schon erwähnte Essay Meine Affäre mit der Science Fiction.
Was ein großartiger Text übrigens ist. Ich kann wirklich bloß empfehlen, sich den einfach mal durchzulesen. Auch wenn man gar nicht an Alfred Bester interessiert ist. Denn er erzählt einfach sehr viel darüber, wie die Science Fiction, also das Golden Age der Science Fiction, die 40er, 50er Jahre und so weiter, wie die sich so entwickelt haben von den Magazinen und so weiter. Ich habe das mit großem Genuss gelesen. Und auch seine Selbstbeschreibung ist sehr lesenswert.
Ja, das stimmt. Und das ist ja auch die gleiche Zeit, in der Frederick Powell aktiv war. Das ist ja derjenige von Space Merchants, über den wir uns in einer der letzten Folgen unterhalten haben. Geboren wurde Alfred Bester auf Manhattan Island am 18. Dezember 1913. Sein Vater war ein in Chicago geborener Jude. Bester selbst bezeichnete sich auch immer als geborenen Juden. Seine Mutter war Anhängerin der christlichen Wissenschaften. Und seine Eltern waren, wie man an dieser Mischung allein schon sehen kann, keineswegs tief religiös oder gar fanatisch, sondern wie Bester selbst sagt, liberal und ikonoklastisch. Er hatte die Freiheit, seine Religion selbst zu wählen und er glaubte an die Naturgesetze. Er besuchte eine Grundschule in Manhattan und die High School auf den Washington Heights. Und dann studierte er an der University of Pennsylvania in Philadelphia einige Semester alles Mögliche, wie er sagte, um ein Renaissance-Mensch zu werden. Also eine umfangreiche Bildung in Geistes- und Naturwissenschaften zu erhalten. Und er schloss 35 mit einem Bachelor of Arts ab. Dann hat er noch angefangen, einige Semester Jura an der Columbia zu studieren, hat das aber wohl nicht abgeschlossen, sondern wurde tatsächlich professioneller Schriftsteller.
Ein kleiner Einwurf vielleicht an der Stelle. Dieses mit dem Renaissance-Mensch und dass er versucht hat, sich eine groß angelegte Bildung, Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften anzueignen, das zieht sich ja durch sein ganzes späteres Werk durch. Er hat also auch immer versucht, er war die ganze Zeit eigentlich am Lesen und am Recherchieren und hat aus verschiedensten Quellen versucht, Bücher zu lesen, um daraus irgendwie Stoff für seine Storys zu bekommen. Mhm. Dahin geht auch dieses Zitat mit der Diebeschnellste.
Ganz genau, der war also immer auf der Suche, hat immer gescannt, was sich verwerten lässt. 1936 heiratete er eine Schauspielerin und das war eine 48 Jahre lange Ehe, die hielt lebenslang und war kinderlos. Die Dame hieß Rolly Galco, hatte eine Karriere am Broadway gemacht und auch später in der Werbebranche. Über die gibt's auch einen eigenen Wikipedia-Artikel seit neuestem. In dieser Zeit schrieb er auch eine SF-Story mit dem Titel Deus Ex und schickte sie an die Standard Magazines. Er hatte gerade Ulysses von James Joyce gelesen und war so begeistert, dass er nicht nur Deus Ex, sondern auch seine Lobeshymnen an Standard Magazine schickte. Und dort gab es zwei Redakteure, nämlich Mort Weisinger und Jack Schiff. Der erste ist ja ziemlich bekannt, die sich für Bester interessierten. Und die beiden hatten einen Plan, der nicht nur Bester wirklich zum SF-Autoren machte, sondern auch eine wunderbare Anekdote liefert. Mort Weisinger und Jack Schiff waren für Thrilling Wonder Stories verantwortlich. Das Magazin veranstaltete 1939 einen Story-Wettbewerb. Da allerdings keine der bisher eingesandten Stories angemessen genug war, brachten Weisinger und Schiff Alfred Bester bei, wie man eine Story verbessern könnte und veröffentlichten Deus Ex tatsächlich unter dem Titel The Broken Axiom und gaben Bester den ersten Preis, $50. Erste Story, erster Preis, das ist schon mal ein guter Einstieg. Um das gleich vorwegzunehmen, auch Bester war der Erste, der den Hugo Award bekommen hat.
Ja, genau.
Ja, erster Hugo
Award. Für The Demolished Man.
Richtig. Und Jahre später führte Bester ein Interview mit seinem Freund Robert A. Heinlein und fragte ihn, wie es eigentlich bei ihm mit dem Schreiben von Science Fiction angefangen hat. Seine erste, also Heinleins erste Story, hieß Lifeline und er hatte sie 1939 geschrieben. Heinlein hatte eine Anzeige gesehen, dass Thrilling Wonder Stories einen Wettbewerb ausgelobt hat, erster Preis $50. Aber Heinlein fand heraus, dass Astounding 1 Cent pro Wort bezahlte und Lifeline hatte 7000 Wörter. Also schrieb er zuerst Astounding und die kauften die Story. Zitat Alfred Bester, was er dann zu Heinlein gesagt hat: Du Scheißkerl, ich habe dieses Preisausschreiben bei Thrilling Wonder gewonnen und du hast mich um $20 übertroffen. Ein schöner, das ist so Besters Humor.
Ja, ich finde auch, das passt irgendwie zu Heinlein, weil ich finde, er ist ein ziemlich geschwätziger Autor, der ein bisschen weniger Wörter manchmal machen könnte.
Ja, das kommt an gegebener Stelle noch. Wir beide werden uns dann noch sehr ausführlich drüber unterhalten.
Das konnte ich mir gar nicht vergleichen.
Ja, das ist ein kleiner Appetizer, liebe Zuhörer. Da kommt noch was. Ja, wie kam Alfred Bester eigentlich zur SF? Es zeigt sich hier, was wir in der Folge über Frederick Pohl ja schon gesagt haben. SF ist tief mit dem Fandom verwurzelt und alle großen SF-Autoren haben als Fans angefangen und Alfred Bester bildet da keine Ausnahme. Als 12-Jähriger las er Märchensammlungen und Fantastik, die man in den öffentlichen Büchereien ausleihen konnte. Allerdings hat er die schön unter der Jacke versteckt, weil er sich schämte. Aber 1926 las er einige Ausgaben von Hugo Gernsbecks Amazing Stories an den Zeitungsständen. Und zwar, Zitat, damals las ich Science Fiction häppchenweise. Ich hatte nicht viel Taschengeld, deshalb konnte ich es mir nicht leisten, die Magazine zu kaufen. Er stand also dann an den Zeitungsständen rum, tat so, als würde er sich mal kurz für das Magazin interessieren und was anlesen, bis der Verkäufer das mitbekam und hat, dass er wirklich da alles lesen wollte, und Alfred wurde verjagt. Und dann stromerte er ein bisschen rum, kam eine Zeit lang später zurück und hat einfach genau an dem Punkt weitergelesen. Alfred Bester war übrigens auch gar kein Mitglied der Futurians, wie Frederick Pohl zum Beispiel, aber er litt unter der Space Opera und unter dem üblen Pulp-Stuff, bis dann 1938 John W. Campbell die Herausgabe von Astounding übernimmt. Und da sagt er, ja, das war wirklich eine Veränderung. Und das läutete ja auch so das Golden Age ein, wie Alva Rogers mal sagte. Und er bezeichnete A.E. Van Vogts 1939 in Astounding erschienene Story Black Destroyer als den Vorboten des Golden Age. Und Bester konnte Sachen von Theodore Sturgeon und von Heinlein und von Asimov lesen. Campbell hat ja die Science Fiction der damaligen Zeit ganz schön umgekrempelt.
Bester geht ja sogar so weit zu sagen, Campbell hat sie gerettet.
Hat sie gerettet, ja. Vom, was das Niveau her angeht, durchaus. Sein erstes selbst gekauftes Buch war eine Sammlung mit SF-Kurzgeschichten von H.G. Wells. Zuvor musste er an Highschool und College musste er Pulps mit Helden wie Brick Malloy lesen. Und das müssen teilweise richtig üble, ja, bisweilen sogar rassistische, wenn man Alfred Bester da folgt, rassistische Geschichten sein. Er gibt da in dem kleinen Aufsatz etwas über eine Rasse von Schwarzen oder eine Organisation von Schwarzen, die die Weltherrschaft an sich reißen soll. Und das müssen also ganz, ganz üble Geschichten gewesen sein. Ja, und dann kam Campbell und die SF wurde anspruchsvoller. Wie Frederick Pohl beschaffte sich Bester in einen Second-Hand-Laden ältere Magazine und er schrieb natürlich weiter. Bis 1942 hat er rumprobiert, wie er selbst sagt. Und wir haben gerade eben darüber gesprochen, wie viel er, oder ja, dass das sein Werk übersichtlich ist. Es sind tatsächlich 5 SF-Romane und, wenn das richtig gezählt worden ist, bloß 36 SF-Stories. Mhm. Aber das ist ja nicht alles, was er geschrieben hat. Ja,
genau, also für, man könnte sagen, er hat überall geschrieben, wo man was schreiben konnte. Mhm. Für den Rundfunk, er war Journalist, er hat vor allem Comic-Szenarios geschrieben, unter anderem auch, Szenarios und Stories für Superman-Geschichten.
Genau, da wollte ich gleich zukommen. Das ist auch so eine Sache, die. Ja, ich spaß mir auf. Da war nämlich noch eine Überraschung in der Recherche. Das hatte ich mal gelesen und dann plötzlich war es wieder da. Aber dazu gleich. Ja, Sachen wie No Help Wanted, The Pet Nebula, Adam and No Eve, Die Hölle ist ewig, die Liste werden wir in den Shownotes verlinken. Es gibt eine Menge Zeitreisegeschichten, sehr viel alternative Abläufe, sogar Meta-SF hat er geschrieben und vieles, was mit Psi-Gaben zu tun hat. Das sind Klischees und Topoi, in der SF, die er sich vornimmt, aber in einem völlig neuartigen Stil schreibt. Seine Romane Demolished Man und Stars My Destination sind da absolute Klassiker geworden. Er hat 88 den Grandmaster Award bekommen. Er hat 53, wie wir schon sagten, den allerersten Hugo bekommen und ist posthum in die Science Fiction Fantasy Hall of Fame 2001 eingegangen. Mort Weisinger nahm seinen Schützling oft zu den zwanglosen Lunch-Meetings mit der späten 30er Jahre, wo sich SF-Autoren trafen, und er lernte dort unter anderem Henry Kuttner, Edmund Hamilton, der Erfinder von Captain Future, Lewis Paget und viele andere kennen, die ihm tatsächlich bereitwillig auch Tipps gegeben haben, wie er seine Geschichten verbessern kann. Und er selbst hat, sagt er von sich, dass er sich wie ein intellektueller Snob verhalten hat. Unter vier Augen sagte er mal zu Mort Weisinger, dass er nicht sonderlich viel mit diesen SF-Typen anfangen kann. Er hält nicht viel von denen, aber er wundere sich, warum sie so viele Aufträge bekämen, woraufhin ihm Weisinger ganz klar machte, dass diese Autoren vielleicht keine großartige Story schreiben mögen, aber sie schreiben auch keine besonders schlechte. Aber, so Weisinger ganz deutlich, wir wissen, dass wir uns auf sie verlassen können. Und das war damals wo es richtige Zeitschriftenkriege gab, durchaus sehr, sehr wichtig. Und dann, das hattest du gerade schon erwähnt, begann die Comic-Ära und Weisinger und Schiff wurden 1942 von der sogenannten Superman-Abteilung bei DC angeworben. Es gab damals einen sehr, sehr großen Bedarf an Textern und Szenarioschreibern, also holten sie Alfred Bester einfach dazu, der absolut keine Ahnung vom Comic-Schreiben hatte, bis dann an einem verregneten Samstagnachmittag, wie er sagt, ihm jemand eine Menge über das Comic-Schreiben beibrachte, und das war niemand anders als Bill Finger. Und Bill Finger half Bob Kane bei der Erschaffung von Batman, zum Beispiel das Batman Cape, und der Name Bruce Wayne, das sind Erfindungen von Bill Finger. Alfred Bester hat die Zeit damals sehr genossen, es hat ihm echt gefallen. Fast 4 Jahre lang war er Texter, lernte viel und konnte sogar ein wenig experimentieren. 3 bis 4 Stories die Woche war gar kein Problem. Und jetzt kommt das, was ich gerade eben erwähnt habe. In brightest day, in darkest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lanterns Light. Das ist von Alfred Bester. Der Schwur von Green Lantern, das ist eine Erfindung von Alfred Bester. Das habe ich mal vor Jahren, ja, gelesen. Und auch in diesem, ich glaube, aus dem Taschenverlag ist das das Golden Age bei DC Comics, da stand das ja auch drin. Und dann habe ich es komplett vergessen. Und dann bei der Recherche, ja genau, Green Lantern. Hat mir wiederum sehr, sehr gefallen. Solche Sachen vergisst man zwischendurch leider immer wieder. Und dann freut man sich, wenn man es dann doch wieder erwischt.
Sehr schön.
Ja, seine Frau arbeitete bis 1956 als Schauspielerin und von 1940 bis 1951 sprach sie in der Radioserie The Adventures of Superman tatsächlich die Rolle der Lois Lane. Und ja, sie erzählte Alfred, dass man beim Sender Schwierigkeiten bei den Skripten zur Radiosendung Nick Carter, auch ein bekannter Name, hatte. Also nahm er einige seiner Comic-Stories und arbeitete sie ganz einfach zu Radioskripten um. Dann schrieb er für die Sendung Charlie Chan und dann für The Shadow. Und das war schließlich der Wechsel von der Comicbranche ins Radiofach. Über seine Inspiration schreibt er, dass Ideen ja wie ein Komposthaufen sind, oder die brauchen einen Komposthaufen auf der einen Seite und fleißige Vorbereitung. Bester verbrachte viele Stunden pro Woche in den öffentlichen Büchereien auf der 42. und auf der Fifth Avenue, und wie du gerade schon sagtest anfangs, er las alles. Er las wirklich alles. Und er hat gesagt, bei seinem Jurastudium hat er eine Schnelllesetechnik entwickelt und schafft bis zu einem Dutzend Bücher pro Sitzung. Also Hut ab.
Ja.
Das ist nicht schlecht.
Ja, ich glaube auch, aber dieses Stehen an den Comic-Ständen und da immer wieder unterbrochen zu werden, das hat, glaube ich, auch seine Schnelligkeit, seine Leseschnelligkeit geschult.
Möglicherweise, ja. Also, Stephen King sagt in seinem autobiografischen Essay On Writing, man muss immer lesen als Schriftsteller. Und zwar, man muss sich beibringen, in kleinen Häppchen wie in großen Schlücken zu lesen. Ja, und ich glaube, das ist auch etwas, was Bester gelernt hat. Für die nächsten 6 Jahre verdiente er sein Geld in der Unterhaltungsbranche, und er schrieb wirklich sagtest du ja auch schon alles. Kriminalgeschichten, Abenteuer, Fantasy und Varieté-Sendungen. Erhielt sogar leitende Aufgaben in den Sendern, aber erlitt unter den Einschränkungen tatsächlich der Zensur und der Auftraggeber und der Programmdirektion. Er konnte also nicht wirklich aus sich raus und mit seinen Ideen das machen, was er wollte. Er wollte immer originell sein. Und bei der Konzeption seiner Stories wählte er den wirklich ganz, ja, nicht den leichten Weg. Er versuchte immer auf die mühsame Weise irgendwas zu machen, wie er sagt. Wenn er dabei nicht weiterkam, konnte er sich da auf seine Umgebung auswirken und er konnte tatsächlich richtig unerträglich, richtig sauer werden. Und dann sagt er, geht er einfach spazieren, setzt sich in eine Kneipe und scannte die Umgebung nach Material und Ideen ab. Die Situation wurde für ihn ziemlich hart, denn er musste seiner Kreativität freien Lauf lassen. Und so kehrte er schließlich zur SF zurück. Er musste seine Ideen schreiben können. Und er schrieb 1,5 Dutzend Stories für Anthony Bouchers Fantasy and Science Fiction Magazin, auch für Astounding. Und was dafür sorgte, dass er den von ihm so hochverehrten John W. Campbell persönlich kennenlernte. Und Bester hatte damals eine Story geschrieben, die war recht freudianisch konzipiert. Das war auch so sein Steckenpferd. Er hat immer irgendwie was Freudianisches versteckt. Und die Story hieß Orient It. Und Campbell hatte sie zwar gefallen, aber er rief Bester persönlich an, um Änderungen mit ihm zu besprechen. Und zwar nicht am Telefon, sondern von Angesicht zu Angesicht. Das bedeutete, Bester fuhr in die hinterste Ecke von New Jersey in ein kleines, ziemlich enges und schäbiges Büro, was in so einer großen Halle untergebracht war. Campbell war zu diesem Zeitpunkt unglaublich begeistert von L. Ron Hubbards Dianetik und versuchte Bester auch davon zu überzeugen. Bester sollte die freudianischen Ausdrücke gegen Dianetik-Ausdrücke austauschen und ja, Bester wollte unbedingt den Astounding veröffentlichen und stimmte zu. Und nach dieser einzigen Begegnung mit Campbell ging er sofort in eine Kneipe und trank 3 doppelte Gibsons und schrieb später darüber, Zitat, das bestärkte meine persönliche Ansicht, dass ein Großteil der Science-Fiction-Leute, ungeachtet ihrer Brillanz, nicht alle Tassen im Schrank hatte. Vielleicht ist das der Preis, den man für Brillanz zahlen muss. Eine wunderbare Anekdote mit Mr. Campbell. Mhm.
Nachzulesen noch, also noch in sehr absurden Details, wie gesagt, in diesem meiner Affäre mit der Science-Fiction-Text.
Ja, also nach wie vor zu empfehlen. Mitte der 1950er bekam er dann einen Anruf von Horace Leonard Gould. Und Gold war Herausgeber des erfolgreichen Galaxy-Magazins, das er 1950 gegründet hatte. Und Gold mit seinem Magazin füllte die Lücke zwischen dem eher wissenschaftlichen Astounding und dem eher intellektuell ausgerichteten Magazine of Fantasy and Science Fiction. Und Gold sagte, er wollte Bester haben, der sich zwar geschmeichelt fühlte, aber bescheiden ablehnte, da in Galaxy unter anderem Leute wie Sturgeon und Leiber, Asimov und Heinlein veröffentlichten. Und Gold sagte, sie will ich auch. Gold bezahlte mehr als die meisten und viele SF-Autoren der allerersten Liga hatten sich zunehmend von John W. Campbell abgewandt, da sie, wie zu erwarten war, mit dieser Dianetik-Sache nervte. Und Gold ließ nicht locker und die Plaudereien und Arbeitsgespräche wurden häufiger, immer telefonisch, da Gold seit dem Zweiten Weltkrieg an Agoraphobie litt und die Wohnung nicht verlassen konnte. Bester gab einige seiner Ideen an Gold weiter und der stellte 2 besonders heraus und machte Bester den Vorschlag, sie zu verbinden, was Bester ja schon zu Radiozeiten gemacht hat. Also wenn der eine Story A brauchte, dann hat er eine Story B und C zusammengemischt. Und da war er eigentlich immer ziemlich gut im Improvisieren. Und aus diesen Ideen und Golds Vorschlägen und Besters Umarbeitungen entstand schließlich einer der Klassiker, The Demolished Man von 1953. Und Erik, was meinst du? Irgendwann werden wir uns auch The Demolished Man mal vornehmen.
Definitiv. Also ich habe auf jeden Fall vor, mir das auch zu besorgen. Ich habe so einen Bock bekommen, irgendwie noch mehr und mehr von Bester zu lesen. Und ich bin schon sehr gespannt drauf. Wenn es nur halb so gut ist wie Der brennende Mann, dann dann ist das ein Fest.
Das ist ein Fest. Okay, wir werden sehen. Ich bin auf jeden Fall auch dafür. Mit diesem Roman machte Bester sich echt einen Namen in der Szene und wurde zu den Treffen des SF-Clubs Hydra eingeladen. Der Club wurde damals am 25. Oktober 1947 von Judith Merrill und Frederick Pohl, in Greenwich Village gegründet. Bester war zwar kein Mitglied, aber er lernte dort Sturgeon persönlich, James Blish, Anthony Boucher, Isaac Asimov und andere näher kennen. Was lustig ist in seiner Lebensbeschreibung, fällt mir gerade so auf, dass er denen allen der Spitznamen gibt.
Ja, ja.
Theo Sturgeon, Jim Blish, Tony Boucher und Ike Asimov.
Ich habe mich auch zuerst gewundert und dachte, hä, meint er da wirklich jetzt gerade die oder ist das vielleicht noch ein, gibt es da noch einen anderen Asimov?
Also, ist es tatsächlich.
Ja.
Er gibt denen alle Spitznamen. Und zu diesen Treffen sagte Bester später, sie waren alle verrückt. James Blish und Theodore Sturgeon, da pflegte er näheren Kontakt, ging mit ihnen entweder essen oder mal in die Kneipe. Und ebenfalls 1953 veröffentlichte Bester den Roman The Rat Race, eine Satire auf den Medienbetrieb. Es ist kein SF-Roman, sondern tatsächlich ein Mainstream-Roman, von denen er auch einige veröffentlicht hat, die aber ja in Deutschland absolut unbekannt sind und selbst in den USA nicht mehr ganz so einfach zu bekommen sind. Ja, mit dem verdienten Geld beschlossen Raleigh und Alfred, das komplett auszugeben, auf den Kopf zu hauen und eine Reise nach Europa zu machen. Sie lagerten ihr Zeug ein, Bester nahm eine Reiseschreibmaschine und ein Notizbuch. Er nannte es Kollektanenbuch.
Das fand ich, da bin ich auch sehr drüber gestolpert. Ich habe aber nicht begriffen, was er damit meint.
Das ist so ein typischer Bester. Ich weiß es auch nicht. Und es ging nach England. Und auf dieser Reise entstand schließlich The Stars, My Destination. Über die Entstehungsgeschichte spreche ich gleich nochmal kurz. Als Bester in London war, traf er in einem Pub ebenfalls einige britische SF-Autoren, unter anderem auch John Wyndham und Arthur C. Clarke, den er als seltsam und völlig humorlos schilderte. Bevor Bester zu seiner Europareise aufbrach, hatte sein Agent ihn gebeten, einen Artikel für das Holiday Magazine zu schreiben. Und von Zeitungsartikeln hatte Bester auch keine Ahnung, brachte es sich bei, genau wie das Comic-Schreiben. Und ja, er trat in eine neue Phase seines Schriftstellerlebens ein. Vor Holiday schrieb er hunderte von Artikeln, führte Interviews mit Peter Ustinov, Sophia Loren, Laurence Olivier und Liz Taylor und vielen, vielen anderen Celebrities seiner Zeit, schrieb 1959 bis 62 auch fürs Fernsehen Sachen. 1959 adaptierte er seine Story Fondly Fahrenheit für das Fernsehen und das wurde ausgestrahlt als Murder and the Android. Und diese Show wurde 1960 für den Hugo Award nominiert. Von 63 bis 71 war er Chefredakteur des Holiday Magazines und 1972 bis 1987, nachdem das Magazin 1971 eingestellt worden war, war Bester ohne feste Anstellung. Er schrieb aber immer wieder Science-Fiction-Stories, was ihm ab Mitte der 70er wirklich schwer fiel, denn nicht nur inhaltlich war er ein bisschen ja, gehemmt und zurückhaltend. Auch er bekam Augenprobleme. 1978 sollte er als Drehbuchautor für den Superman-Film tätig werden, aber man entschied sich für den berühmteren Mario Puzo. Und am 30. September 1987 stirbt Alfred Bester in Doylestown, Pennsylvania. Tja, es gibt gar nicht so viele Anekdoten über Alfred Bester. Es gibt eine Menge Zitate. Er war sehr zurückhaltend mit seinem Privatleben. Aber noch ein paar Sachen, die wirklich nett sind, die werden wir in die Shownotes packen, um die autobiografische Sache jetzt nicht zu lange werden zu lassen. Einerseits habe ich großes Vertrauen in die Menschen. Andererseits aber glaube ich, dass schrecklich viele Idioten herumlaufen. Ein anderes Zitat, ich will nur unterhalten. Wenn Sie eine Sache von mir gelesen haben, sollen Sie sagen, Herr im Himmel, wow, war das Zeug verrückt. Und dann sollen Sie Ihren Alltagsgeschäften nachgehen, wie auch immer. Und er sagte, Science Fiction ist heute das einzige literarische Medium, in dem wir noch freie Hand haben. Wir können darin einfach alles anstellen, was uns in den Sinn kommt. Und wir wissen, dass wir eine kreative Leserschaft haben, die uns auf diesem Weg begleitet. Und kurz vielleicht noch zur Entstehungsgeschichte von The Stars, My Destination.
Moment, da muss ich nämlich auch gleich noch ein weiteres Zitat, würde ich gerne da kurz noch dazwischen hauen. Mhm. Du hattest ja vorhin angefangen, erzählt, eben wie Alfred Bester zur Science Fiction gekommen ist. Und in diesem Text meiner Affäre mit der Science Fiction, da war relativ am Anfang des Textes eine Stelle, wo ich einfach sofort wusste, dieser Mann gefällt mir unglaublich gut. Also es ist ein Absatz, der einfach so, so losgeht. Ah, Science Fiction, Science Fiction. Seit ihrer Geburt liebe ich sie. Ich habe sie so oder so mein ganzes Leben lang gelesen. Voller Aufregung, voller Freude, manchmal voller Kummer. Und einfach so einen Absatz oder einen Satz anzufangen. Ah, Science Fiction. Das, da ging mir echt das Herz auf.
Sympathischer Typ, der Bester. Ja, Alfred Bester war immer an Antihelden interessiert und er hatte schon sehr lange den Plan, das Schema des Grafen von Monte Cristo in einen SF-Roman zu übertragen. Und diese Idee trug eine Zeit lang mit sich rum. Als die Besters sich dann ein House auf Fire Island kaufen, das ist eine vorgelagerte Insel von Long Island, entdeckte Bester dort einen Stapel alter National Geographic Magazine. Und darin gab es einen Artikel über Seeleute, die auf Schiffwracks überlebt hatten. Der philippinische Seemann Pon Lim hatte 4 Monate auf einem Wrack im Südatlantik während des Zweiten Weltkriegs überlebt und Schiffe zogen an ihm vorbei, aber wagten nicht näher zu kommen, da sie es für eine Falle der Deutschen hielten. Im englischen Surrey begann Bester dann die Story. Dies, so Bester erkläre, warum in dem Roman so schrecklich viele englische Namen vorkommen. Zitat, wenn ich eine Story anfange, verbringe ich Tage damit, Telefonbücher durchzulesen, um bei der Zusammenstellung der Figurennamen eine Hilfe zu haben. Das Buch kam allerdings nur langsam voran und als die Besters nach London gingen, musste er wieder ganz von vorne anfangen. Ihm war kalt, er brauchte eine neue Schreibmaschine, die aber nur natürlich englische und keine amerikanische Tastatur hatte und das englische Schreibmaschinenpapier hatte ein anderes Format. Das alles irritierte ihn so sehr, dass er wieder seinen Schwung verlor. Danach gingen die Besters nach Rom und seine Frau arbeitete dort beim Film. Später spürte Bester die, wie er sagt, wahrscheinlich einzige amerikanische Schreibmaschine in ganz Rom auf. Aber auch hier kam die Schreibhysterie, die er braucht. Er sagt es, er braucht eine gewisse hysterische Phase, die kam nicht auf. Es war zu laut, er konnte nur schlecht recherchieren, weil die Bücher im britischen Konsulat, da war kein einziges nach 1930 vorrätig. Er nervte seine Freunde in den Staaten mit Briefen und ja, es wollte nicht so laufen. Und dann unterhielt er sich mit einem italienischen Regisseur über das Phänomen der Synästhesie. Und da war der Grund, warum Bester mit dem Schreiben sich so schwer getan hatte. Ihm war gar kein dramatisches Ende eingefallen und durch das Gespräch mit dem Regisseur war es plötzlich da. 3 Monate später war die erste Fassung des Romans fertig. Im Oktober 1956 erschien The Stars My Destination als vierteilige Serie im Galaxy Magazin. Und ja, so viel kurz zur Entstehungsgeschichte.
Ja, genau. Dann gehen wir mal in den Inhalt, in die Story. Also wir werden natürlich einiges spoilern, aber keine Angst, ich kann gar nicht alles spoilern, weil es ist so unglaublich viel, was in diesem Roman passiert. Das ist mir jetzt bei der Zusammenfassung, als ich versucht habe, die zu schreiben, wirklich nochmal klar geworden. Ich lasse sehr, sehr viel weg. Ich gehe auf einige Nebencharaktere nicht so besonders ein. Das können wir dann vielleicht nachher dann im Gespräch vielleicht nochmal vertiefen. Ich belasse es jetzt wirklich erstmal bei diesem Plot. Und ich fange einfach mal an. Also das Buch beginnt erstmal mit einer kleinen, man wird so ein bisschen in das Setting eingeführt. Es beginnt mit einer Einführung über das Jounten. Das ist eine ganz zentrale, tja, wie soll man sagen, Technik oder Fähigkeit, die in dem Buch eine wichtige Rolle spielt. Es spielt im 25. Jahrhundert und in diesem Jahrhundert wird eher durch Zufall eine Möglichkeit der Teleportation entdeckt. Ein Wissenschaftler namens Charles Fort Jount gerät beim Experiment plötzlich in Brand und denkt brennend und in Panik an einen bestimmten Feuerlöscher, der sich in seinem Labor befindet. Und plötzlich, er weiß gar nicht, wie ihm geschieht, steht er direkt neben diesem Feuerlöscher. Ja, er überlebt diesen Vorgang, diesen Vorfall und nun fragt man sich natürlich, wie konnte das passieren? Man entdeckt, dass sich Menschen, wenn sie sich in Todesangst befinden, mittels Gedankenkraft teleportieren können, was relativ schnell als Jounten bezeichnet wird. Der Effekt wird nicht ganz moralisch einwandfrei erforscht, sag ich mal. Also da werden dann so ein paar Selbstmord- oder Todeskandidaten irgendwie geopfert, kann man sagen. Und man findet nach und nach heraus, wie man diesen Jount-Effekt trainieren kann, auch ohne in Lebensgefahr zu sein. Naja, jedenfalls Achso, genau. Und es gibt ein paar Regeln, die dazu gelten. Erstmal muss man sich den Ort, wo man hin will, gut vorstellen können. Man muss eigentlich selbst, man muss ihn selbst gesehen haben. Und man kann auch nicht unendlich weit jaunten. Also die Grenze ist so maximal 1000 Kilometer. Das ist so die das Äußerste, was mal ein Mensch geschafft hat in dieser Welt. Man kann also nicht über die Erde hinaus und nicht über den durch den Weltraum jaunten. Und ja, die Menschen haben natürlich eine unterschiedliche Befähigung dazu zum Jaunten. Also manche können bloß so ein paar Meter oder und manche können wirklich weit über den ganzen Planeten jaunten. Naja, jedenfalls wird das Jaunten bald nach seiner Entdeckung zu einer allgemein üblichen Technik der Fortbewegung, die diese Welt auch sehr stark verändert. Also zum Beispiel Kriminalität. Das hat natürlich große Auswirkungen, wenn man plötzlich einfach in so eine Bank reinjaunten, sich das Geld schnappen und da wieder rausjaunten kann oder er einfach Überfälle machen kann. Auch Krankheiten aus entlegenen Winkeln der Welt verbreiten sich plötzlich wieder, weil ja plötzlich zum Beispiel Menschen, die Lepra haben, in Länder jaunten, wo das längst ausgerottet ist und ja, solche Probleme entstehen dadurch. Und was vielleicht am wichtigsten ist, die ganze Transportindustrie bricht dadurch natürlich so ein bisschen zusammen und verliert gewissermaßen ihre Geschäftsgrundlage. Und das ist auch so, diese vor allem diese wirtschaftlichen Verwerfungen führen dazu, dass ein Krieg zwischen den inneren Planeten und den Monden der äußeren Planeten des Sonnensystems ausbricht. Das sind so die zwei Kriegsparteien, die sich also das ist so der Hintergrund des Buches, man befindet sich im Krieg und diese zwei Parteien versuchen, die Oberhand zu gewinnen und den Krieg für sich zu entscheiden. Obwohl man dazu sagen muss, der Krieg spielt wirklich bloß als Hintergrund für das Buch eine Rolle. Man kriegt so viel von ihm gar nicht mit. Ja, das erstmal wird zum Setting am Anfang des Buches eingeleitet. Und nun geht die Story eigentlich erst los. Hauptfigur ist Gulliver Foyle oder auch Gully Foyle. Der ist der einzige Überlebende auf einem Weltraumhandelsschiff namens Nomad, das anscheinend durch einen Angriff zerstört wurde. Und am Anfang des Buches ist er in diesem Wrack und zwar schon seit 170 Tagen. Und er vegetiert dort vor sich hin, er ist wie gesagt der letzte Überlebende, kann sich zwar am Leben halten, weiß aber, dass er da maximal noch vielleicht ein paar Wochen zu leben hat oder ein paar Monate. Dass er eigentlich keine Aussicht auf Rettung hat. Natürlich hofft er darauf, aber im Prinzip, ja. Und plötzlich passiert das Unglaubliche, es taucht tatsächlich ein anderes Raumschiff auf, namens Worga. Und Foyle kann sein Glück erst kaum fassen, nun doch tatsächlich endlich gerettet zu werden. Doch es passiert das Unglaubliche, die Worga fliegt auf das Wrack zu, sieht Foyle auch und fliegt einfach weiter. Dadurch passiert jetzt etwas mit Foyle. Er wird, ja, schlicht gesagt, wahnsinnig. Etwas zerbricht in ihm angesichts dieses Unrechts, das ihm da angetan wurde, dass er da sitzen gelassen wurde, mitten im Weltraum. Und er schwört sich, völlig rachetrunken, sich an der Worga und seiner Besatzung zu rächen. Das Interessante ist, eigentlich ist Foyle ein ziemlicher Durchschnittstyp, so ohne besondere Eigenschaften und auch von geringer Intelligenz, der sich am Anfang des Buches im Prinzip schon aufgegeben hatte da in seiner Situation. Doch durch dieses Ereignis der Nichtrettung durch die Worga ist er plötzlich bis in die kleinste Zelle von Rache durchdrungen und wächst komplett über sich hinaus. Was tut er? Er bastelt erstmal aus dem Schrott des zerstörten Raumschiffes einen provisorischen Antrieb und katapultiert sich damit selbst ins All. Und versucht sozusagen einen Kometengürtel oder so etwas zu erreichen. Jedenfalls, er verliert während dieses Fluges oder während dieser Fahrt mehr oder weniger das Bewusstsein und weiß gar nicht so recht, wie ihm geschieht. Und als er aufwacht, stellt er fest, dass er in einer Art Raumkolonie gelandet ist. Eine Kolonie von degenerierten Wissenschaftlern, die dort wieder so ein bisschen in Stammesriten verfallen sind. Die leben auf einem Art Mini-Planeten aus Weltraumschrott und die haben sozusagen ihn, Foyle, da eingefangen. Ja, er ist noch ziemlich groggy und kann eigentlich, kriegt kaum was mit von dem, was da mit ihm geschieht. Aber diese Wissenschaftler, Sekte oder Kolonie, die führen ihn halt in ihre Gemeinschaft ein. Und dazu gehört auch, dass sie ihm einen neuen Namen geben und ihnen den auch auf die Stirn tätowieren. Und nicht nur das, sondern sie tätowieren ihm das komplette Gesicht mit so einem Maori-Tattoo, so wodurch er fast wie ein Tiger aussieht. Ja, irgendwann kommt er dann wieder zu Bewusstsein, stellt fest, was ist das hier? Das ist ja, kommt er gar nicht drauf klar, mal so gesagt, und flieht Richtung Erde. Foyle ist, wie gesagt, absolut besessen von dem Gedanken, sich an der Worga zu rächen. Und wie besessen er ist, zeigt sich gleich bei seinem ersten Racheversuch. Er stöbert dieses Raumschiff tatsächlich auf und versucht es in die Luft zu jagen, ohne dass eine Mannschaft an Bord ist. Dieser Versuch misslingt. Foyle wird verhaftet und in ein völlig abgedunkeltes Gefängnis gesperrt, das wie ein Labyrinth auch noch aufgebaut ist. Das hat den Hintergrund, dass das Herausjaunten aus diesem Gefängnis natürlich unmöglich sein soll. Man weiß also nicht, wo man ist, man weiß auch nicht, wo man hinjaunten soll, und das ist man sollte es auch lieber nicht probieren, weil es ist überall dicker Fels um einen drumherum, und wenn man in einen Fels reinjauntet, dann ja, passiert was Unangenehmes. Also eine ziemlich blöde Situation jetzt für ihn. Er wird auch nicht nur deshalb verhaftet, oder er wurde nicht nur deshalb verhaftet, weil er da dieses Raumschiff in die Luft jagen wollte, sondern weil er mit seinem Rachefeldzug auch in die Pläne einiger mächtiger, auch in den Krieg verstrickter Personen sich eingemischt hat. Denn, wie man jetzt erfährt, auf der Nomad, von der er geflüchtet war, diesem Wrack, befand sich ein Tresor mit einem Material namens Pyr-E. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das den Krieg entscheiden könnte. Man erfährt dann später, bei Pyr-E handelt es sich um einen hochreaktiven Stoff, von dem bereits geringste Mengen eine gigantische atombombenähnliche Explosion verursachen können. Also die Waffe, die den Krieg entscheiden könnte. Man versucht Foyle deshalb jetzt auszuquetschen, wo die Nomad ist. Das geschieht unter anderem in diesem Gefängnis, aber dank seiner Besessenheit, die ihn wirklich bis in die letzte Phase durchdringt, widersteht er jeder Folter. Ihm ist das vollkommen egal, was man da von ihm will. Er will nur die Worga, sich an der Worga rächen. Ja, im Gefängnis trifft er dann die Mitgefangene Gisbella McQueen, mit der sich sozusagen durch die Wand irgendwie unterhält. Also er bekommt durch Zufall eine Art Kontakt in eine andere Zelle, in der halt diese Gisbella McQueen sitzt. Die ist ziemlich clever und wird für ihn so eine Art Lehrerin, die ihm auch erstmal so ein bisschen wieder auf Kurs bringt, ihm grundsätzliche Regeln zwischenmenschlichen Kommunikation und des Anstands beibringt. Man muss dazu sagen, er ist wirklich ein ziemlicher Simpel, ein Proll könnte man sagen. Er redet auch nicht besonders geschliffen. Und bringt ihn erstmal wieder so ein bisschen auf Vordermann, und er wird auch etwas klarer im Kopf. Und sie sagt ihm dann halt auch so, ja Mensch, du musst dich doch an den Kapitän rächen, der Worga, und nicht an dem Schiff. Das macht doch gar keinen Sinn. Naja, er verliebt sich in sie, er flieht mit ihr in einer ziemlich actionreichen Flucht und lässt sich dann anschließend bei einem Chirurgen die Tätowierung entfernen, diese Gesichtstätowierung, denn mit der ist er natürlich ziemlich leicht zu finden als Flüchtling aus einem Gefängnis, und damit er untertauchen kann. Der Chirurg schafft es auch tatsächlich, die Tätowierung zu entfernen, die Sache hat nur einen Haken. Sobald Foyle nämlich in Aufregung oder in Wut gerät, und das tut er ziemlich oft, erscheint diese Tätowierung wie eine feuerrote Maske wieder auf seinem Gesicht, was auch ziemlich furchteinflößend aussieht. Deshalb erlernt er auch in den folgenden Jahren, während er halt die ganze Zeit zum einen auf der Jagd nach der Worga, zum anderen aber auf der Flucht vor seinen Häschern ist, erlernt er in den folgenden Jahren durch Yoga große Selbstbeherrschung, damit er nicht erkannt werden kann und nicht in Wut gerät. Foyle stöbert nun die Nomad auf. Er hat mittlerweile auch mitbekommen, was das mit dem Pyr-E auf sich hat, und eignet sich dieses Pyr-E selbst an, um damit seinen Rachefeldzug im Prinzip zu finanzieren. Er taucht unter und erscheint einige Zeit später getarnt in der Rolle als eine Art adliger Neureicher namens Geoffrey Fourmile, der im Prinzip so ein bisschen nach der Maßgabe von Edgar Allan Poe, der entwendete Brief, am besten ist der Brief versteckt, weil man ihn direkt auf dem Tisch liegen lässt, weil da sucht halt keiner. Er ist also ein unglaublicher Exzentriker, also er führt sich halt als Exzentriker auf, der mit Geld um sich schmeißt und schmeichelt sich sozusagen dadurch in die High Society ein, um dadurch dadurch Kontakte zu erhalten, um schließlich den Kapitän der Worge aufzuspüren. Das ist nicht das Einzige, was in der Zwischenzeit mit ihm passiert ist. Er hat sich einige Body Modifications zugelegt, durch die er nach eigenem Willen, also er kann das sozusagen ein- und ausschalten, unglaublich schnell und unglaublich schnell werden kann und auch unglaublich stark werden kann. Er ist also eine totale Kampfmaschine. Er hat sich mittlerweile durch seine Besessenheit gewissermaßen zu einer Art Übermenschen entwickelt, der sich einfach eine Fülle an Fähigkeiten angeeignet hat und diese auch absolut rücksichtslos einsetzt, um an sein Ziel zu gelangen. Also man muss sagen, er ist, du sagtest es schon, bestens fasziniert von Antihelden. Er ist schon ein ziemliches Monstrum, muss man sagen. Er nimmt keine Rücksicht auf seine Umwelt und ihm ist jedes Mittel recht, um an sein Ziel zu gelangen. Während dieser ganzen Geschichte passiert immer wieder etwas Seltsames. Mehrmals erscheint nämlich plötzlich eine Gestalt vor ihm, die aussieht wie er, aber die in Flammen steht. Der brennende Mann. Also der sich eine Vision, die ihm immer wieder erscheint und die auch die anderen sehen können und auf die sich auch der Titel des Buches bezieht, der brennende Mann. Also nicht nur auf den Erfinder des Jountons, der ja auch in Flammen stand damals, als er das Jountain entdeckt hat, sondern halt auch auf diese Vision. Das habe ich persönlich nicht so ganz durchdrungen übrigens, was das mit diesem brennenden Mann auf sich hat. Darüber können wir nachher vielleicht nochmal sprechen.
Mhm.
Ja, ab diesem Punkt möchte ich gerne die Story auch, obwohl ich schon sehr raffe, vielleicht noch etwas mehr raffen. Es passiert gerade im letzten Drittel des Buches unglaublich viel. Nur so viel, Foyle findet tatsächlich darauf heraus, wer ihn damals auf der Nomad hat sitzen lassen. Das werde ich jetzt hier erstmal nicht verraten, das wäre jetzt auch viel zu erklären noch. Wichtiger ist jedoch, und da muss ich jetzt doch nochmal ein bisschen spoilern, dass klar wird, wie Foyle sich damals von der Nomad hatte retten können. Das hat er ja nicht, selber gar nicht mehr so richtig mitbekommen. Er hat sich, ohne sich dessen bewusst zu sein, gejountet. Und zwar über 600.000 Meilen. Was halt bis dato einfach gar nicht möglich war, über solch eine Distanz zu jounten. Das heißt, er kann Space jounten, er kann zwischen Planeten jounten. Das finden natürlich jetzt die verfeindeten Kriegsparteien auch sehr interessant und versuchen erst recht an Foyle heranzukommen. Ja, nicht nur wegen dem Pyrae, darum geht es natürlich auch noch die ganze Zeit, sondern jetzt auch wegen dieser neuen Fähigkeit. Es kommt, wie soll ich sagen, zu einer Art psychedelischen Showdown in einer zerstörten Kirche. Das ist der Höhepunkt, den du vorhin schon angedeutet hattest, den Bester sich da, auf den Bester dann gekommen war durch diese Synästhesie. Synästhesie, muss man vielleicht nochmal ganz kurz erklären, ist, wenn man, wie soll man sagen, wenn man
Farben schmecken kann.
Farben schmecken oder Farben hören kann. Also im Prinzip, wenn man so mit dem einen Sinn etwas wahrnimmt, was man eigentlich nur mit einem anderen Sinn kann. Bester sagt auch dazu, das war damals noch was ziemlich Neues, so Experimente mit psychedelischen Drogen, das war damals noch nicht so verbreitet, das kannte man noch nicht so richtig, diese Effekte.
Ja.
Insofern war das schon ein ziemlicher Knalleffekt, als er das dann als Höhepunkt in seinem Buch gesetzt hat, nicht nur wegen dieser Beschreibung, sondern auch, weil er ja was ziemlich Avantgardistisches eigentlich gemacht hat in diesem Buch. Er spielt nämlich plötzlich mit der Typografie herum. Mhm. Die Buchstaben dehnen sich und vergrößern sich und verzerren sich und es sind irgendwie grafische Elemente zu sehen und die Buchstaben sind in Mustern angeordnet und das ist schon ziemlich spektakulär zu lesen. Und zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, in der Literatur was ziemlich Neuartiges oder was, glaube ich, noch nicht viele Leute vor ihm gemacht haben. In dieser, ich kriege gerade gar nicht mehr so genau zusammen, warum es zu diesem synästhetischen Effekt kommt. Er gerät halt in eine Art Epiphanie, also er ist Opfer einer Explosion geworden und hängt dort nur so halb tot schon fast über einer Flamme. Das hat schon sowas fast Religiöses, finde ich, das hat sowas von irgendwie Odin, der irgendwie an Yggdrasil geheftet ist und da unter Qualen irgendwie Weisheit erhält. So dieses Bild hatte ich so ein bisschen im Kopf. Und tatsächlich, sowas Ähnliches passiert auch. Während er diese Epiphanie erleidet da, findet er heraus, wie es ihm gelungen ist, zu Space Jaunten. Und er jauntet während dieser Phase auch quasi durch das gesamte Universum und entdeckt, dass es überall Welten gibt, die besiedelt werden können und dass es Welten gibt, die entdeckt werden können und sein Horizont weitet sich einfach auf unfassbare Weise. Und er kehrt gewissermaßen aus diesem Zustand wieder zurück und steht nun showdownmäßig, wie gesagt, vor diesen ganzen Herrschern, die es auf ihn abgesehen haben oder die versuchen, ihn zu retten, je nachdem. Und er hat halt dieses Pyre in der Hand, gewissermaßen, oder diesen Tresor an sich. Und alle wollen nun an ihn heran oder ihn zur Herausgabe des Pyre bewegen. Doch Foyle macht etwas ganz Radikales. Er jountet zusammen mit dem Pyre kreuz und quer über die Erde und verteilt kleine Mengen davon auf allen Kontinenten. Und dann kehrt er gewissermaßen zurück und stellt jetzt die Menschheit vor die Wahl. Entweder setzen sie den Krieg fort und vernichten damit die Erde. Ich sollte dazu vielleicht noch sagen, dass Pyre wird durch Gedankenkraft aktiviert, also eine ganz heikle Sache. Mhm. Oder sie legen ihre Streitigkeiten beiseite. Also ein ziemlich radikaler Weg, sozusagen den Krieg zu beenden. Sie legen die Streitigkeiten beiseite und erlernen von ihm das Space Jaunten und brechen mit ihm ins Weltall auf. Das ist ein ziemlich großartiger Showdown, wie ich finde. Ja. Was dann im Endeffekt passiert, also wofür sich die Menschheit dann gewissermaßen entscheidet, das bleibt so ein bisschen offen, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Foyle verschwindet, jauntet weg, überlässt sozusagen die Menschheit dieser Entscheidung und er selbst ist ziemlich alle und kehrt zu dieser Wissenschaftlersekte zurück, die ihm damals das Tattoo verpasst haben, dieser Kolonie im Weltraum, um sich dort auszuruhen. Und damit endet das Buch.
Ja, das ist eine Tour de Force, kann man sagen.
Absolut.
Das ist wirklich hohes Tempo und ja, was auch interessant ist, er springt am Ende zurück in diesen Verschlag,
ja,
aus dem er ja erwacht ist, womit das die Handlung um Foyle herum einsetzt. Und er geht in diesen Verschlag auf diesem Asteroiden der Wissenschaftlersekte zurück. Er geht dort hinein und zwei Leute bewachen ihn. Das Buch endet da, wo es begonnen hat. Die Geschichte Foyles endet da, wo es begonnen hat und sie bleibt offen. Und wie du schon gerade gesagt hast, es passiert wahnsinnig viel. Die Rache des Kosmonauten habe ich hier vorliegen. Das ist im Heine Verlag erschienen, hat 171 Seiten. Und da ist wirklich kein Platz verschenkt.
Ja, okay. Die Heine-Version, die ich jetzt hier aus der Meisterwerke der Science Fiction, diese Neuauflage, die hat zusammen mit dem Vorwort von Robert Silverberg 280 Seiten etwa.
Ja, also etwas aufgebläht. Das ist, meine Ausgabe ist, glaube ich, aus den 70ern. Hm. Ja, 1978, da hat man noch viel auf eine Seite geknallt. Also es ist ein kurzes Buch.
Eigentlich schon, ja.
Es kommt einem nicht so vor. In einer älteren englischen Ausgabe hat Paul Williams im Vorwort geschrieben, das Buch sei eine Pyrotechnical Novel. Mhm. Und das ist ja auf mehreren Ebenen richtig. Es kommt am Ende diese große Explosion. Ja, also hochsymbolisch, ganz viel da drin ist äußerst symbolisch. Und es geht mit einem Knall los und es knallt und knallt und knallt. Und der nächste Knall bedenkt den nächsten Kracher. Also es ist wirklich wie ein Feuerwerk angeordnet. Und Neil Gaiman in einem neueren Vorwort schreibt, dass dieses Buch vom Leser eine Menge Arbeit verlangt. Mhm. Denn Bester deutet eine Menge Sachen einfach nur an. Und wie zum Beispiel die Vergewaltigung der Jaunt-Lehrerin Robin Wansbury, das kriegt man gar nicht mit.
Das habe ich auch, als ich nach dem Plot recherchiert habe nochmal, also nach einer Zusammenfassung, weil ich wollte mir jetzt das Buch nicht nochmal so komplett durchlesen, ist schon ein bisschen her. Da wurde das dann auch gesagt, dass er sie vergewaltigt hat und ich dachte, huch, da kann ich mich gar nicht dran erinnern.
Er schlägt sie nieder und trägt sie zum Bett.
Ja, genau. So. Genau. Das ist die Szene.
So, und Neil Gaiman sagt, heutzutage würde das ein Schriftsteller vollkommen anders machen. Der würde das explizieren und der würde es ausbauen und ausschmücken. Hier nimmt Bester sich gar nicht die Zeit für, was gar nicht negativ ist, sondern der haut die Handlung durch. Und man muss teilweise wirklich sehr, sehr aufmerksam sein. Man kann es nicht mal ebenso nebenbei lesen. Das funktioniert nicht.
Der Bester sagt ja auch von sich selbst, er geht halt nach dieser alten Hollywood-Maxim, fang mit dem Erdbeben an und steigere ich dann zum Höhepunkt. Ja. So, ganz genau. Genauso liest sich dieses Buch.
Und das sind teilweise, ja. Also mir fällt gerade sowas ein, wie, dass du innerhalb eines Absatzes plötzlich einen völlig anderen Handlungsstrang hast. Jetzt hier auf meiner Seite 144, ein kurzer Dialog, dann kommt Wille und Konzentration, flüsterte Prestige. Wie immer, wenn er von einer stürmischen Zivilgerichtsverhandlung in Leningrad zurückkam, war Regis Sheffield bester Laune. Das ist ein vollkommen anderer Handlungsort. Mhm. Also der macht einen Satz, einen Dialog und dann einen Satz und dann im selben Absatz noch eine andere Handlung. Das macht er ständig.
Ja, ja.
Das ist ein irrsinnig hohes Tempo. Und wenn man da nicht richtig aufpasst, dann muss man nochmal zurückblättern und sagen, wieso ist denn jetzt der da und dergleichen.
Mhm. Ja, es ist absolut atemberaubend und es macht aber auch, gerade das macht so unglaublich Spaß, finde ich, an dem Buch. Mhm. Dieses Tempo und diese fast schon beiläufigen Explosionen im Prinzip. Also man hat das Gefühl, es knallt die ganze Zeit, aber es ist im Prinzip gar nicht wichtig. Das ist schon fast schon fast langweilig irgendwie, das so Hintergrundgemurmel. Aber lass uns vielleicht mal auf diese Sache mit dem Grafen von Monte Cristo eingehen.
Ja, gerne.
Das war ja sozusagen die Ursprungsidee und tatsächlich finden sich da viele Elemente wieder. Also das ist natürlich jetzt keine Nacherzählung, das kann man nicht sagen. Ich habe auch mal selber dann mir nochmal angeschaut. Ich habe das Buch nie gelesen, also dieses Der Graf von Monte Cristo von Alexandre Dumas. Das hat auch 1500 Seiten. Das ist also wirklich lang. Und vielleicht hat Bester gewissermaßen diese Länge
zusammengestrichen.
Ein bisschen in so 200, 300 Seiten reingequetscht. So fühlt es sich ein bisschen an. Also, worum geht es nochmal im Grafen von Monte Cristo für alle, die es jetzt nicht so kennen? Nur ganz, ganz kurz.
Ja.
Also, es geht um einen Herrn namens, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Edmond Dantès.
Dantès.
Oder Dantès.
Dantès würde ich.
Okay.
Ja, ich glaube Dantès.
Ja, der ist sozial ziemlich gut gestellt, hat aber viele Neider und wird sozusagen durch eine Verschwörung angeklagt und dann zu Unrecht auf eine Gefängnisinsel für 14 Jahre in einen Kerker geworfen, trifft dort auf einen älteren Mitgefangenen, der dort einen Tunnel gegraben hat und ein bisschen vom Weg abgekommen ist, und der verrät ihn dann, wo ein großer Schatz liegt, und erklärt ihm auch, also der ist auch so eine Art Lehrer für ihn und bringt ihm ganz viel Wissen bei. Und der verstirbt dann, dieser Lehrer, dieser andere Mitgefangene. Und Dantès entkommt von dieser Insel, von diesem Gefängnis, und nutzt dann anschließend diesen Schatz, der wirklich riesig ist, um in verschiedenste Rollen und Verkleidungen zu schlüpfen, um sich auch in diese High Society einzuschmeicheln und dann dadurch seinen Rachefeldzug gegen seine einstigen Widersacher zu führen. Und da findet man jetzt schon sehr, sehr viele Parallelen wieder. Ne? Man hat dieses Gefängnis, auf dem er da eingesperrt ist. Er trifft auch eine Art Lehrer, durch die, also sowohl, wie heißt er nochmal, Foyle, durch den dann Foyle sozusagen auch ausbrechen kann. Es geht um einen Schatz gewissermaßen, ja, nachdem, durch den er sich dann seinen Rachefeldzug finanziert. Auch diese Maskerade, die er dann annimmt, und generell diese ganze Rachegeschichte. Und was auch eine Parallele ist, wie bei Dumas wird Foyle, also beide Charaktere werden zu einem Monstrum, kann man sagen, die halt wirklich rücksichtslos da ihre Rache durchziehen. Und beide erkennen aber auch am Ende, dass, also bei Dumas ist es so, dass Dantès am Ende erkennt, dass er zu weit gegangen ist und dann moralisch geläutert wird. Und so etwas Ähnliches passiert ja auch bei Bester. Also Foyle überwindet sich am Ende selbst, macht etwas Großartiges eigentlich für die Menschheit, könnte man sagen. Und ja, wächst also auch da nochmal über sich hinaus. Also es ist ein Übermensch in so vieler Hinsicht.
Ja, die Parallelen zum Grafen von Monte Cristo sind natürlich sehr, sehr viele. Diese Gisabella McQueen, die er im Gefängnis trifft, das ist die weibliche Form des Abbé Faria, so heißt der im Grafen von Monte Cristo. Und sie bringt ihm bei, wie er sich in höherer Gesellschaft, wie er sich besser ausdrücken kann. Und das ist ja von Anfang bis Ende eine Entwicklungsgeschichte von Foyle. Mhm. Foyle ist ein dumpfer Typ, so ein Prollo, wie du schon sagtest. Nicht besonders agil, eher lethargisch, gibt sich dem hin, hat eine negative psychologische Akte. Ist eigentlich so der letzte Dreck. Er ist noch nicht der allerletzte Dreck, denn wirkliche Probleme und total ausgebeutet sind die Leute, die nicht jaunten können. Mhm. Jaunten, wer nicht jaunten kann, gehört nicht der Gesellschaft an und ist der totale Ausgestoßene. Insofern ist er wenigstens noch halbwegs der Gesellschaft zugehörig. Und er entwickelt sich. Er sieht, wie die Worga vorbeifliegt, ihn nicht beachtet. Und sofort macht ein Schalter in ihm Klick und er fängt an, alles zu tun, um aus diesem Wrack wieder ein halbwegs funktionierendes Schiff zu machen. Und so geht das den ganzen Roman. Er nutzt alles aus. Selbst diese Gisabella McQueen oder auch die Jaunt-Lehrerin.
Die Robin Wansbury.
Wansbury, genau. Auch die beispielsweise, die nutzt er aus und dann lässt er sie zurück.
Ja.
Ja, wenn es, und das macht er nicht mal absichtlich, sondern das sind Dinge, die sich ergeben. Die sind auf dem Asteroiden dieser Wissenschaftssekte, Gisabella und Foyle, und wollen die Nomad bergen, die da reingekracht ist und ja da verbaut worden ist. Mhm. Dann kommen irgendwelche Eingreiftruppen, die Foyle jagen. Und die haben den Tresor mit dem Schatz und diesem Pyre gefunden, wollen ihn an Bord bringen. Der Tresor ist an Bord, aber Gisabella schafft es nicht mehr rechtzeitig. Und Foyle denkt nur noch an seine Rache, zündet die Raketen und lässt sie zurück. Mhm. Und das passiert immer wieder. Er wird auch immer wieder gefangen. Das ist auch immer wieder interessant. Ständig wird er gefangen und entkommt, hat Hilfe. Mhm. Er wird von einem sehr kleinen Gefängnis, das war 4 Fuß mal 4 Fuß mal 9 Fuß, heißt es, er stirbt dort die ganzen 170 Tage, jeden Tag aufs Neue, und ist aber doch nicht tot. Das ist ja schon symbolisch, das ist ja sein Sarg. Und dann macht er diese Riesentransformation durch und endet wieder in diesem Sarg und wartet darauf, wie die Menschheit sich wohl entscheiden möge. Was auch hier interessant ist, diese vielen Bezüge, die jetzt nicht unbedingt was für das Verständnis des Romans bringen, aber wie du ja vorhin schon gesagt hast, der hat alles an Material verbaut, was er finden kann. So ist zum Beispiel der Name Charles Fort Jaunty, der das Jaunten erfunden hat oder entdeckt hat, angelegt an Charles Fort. Charles Fort war ein Sammler von Obskuritäten, von jemand, der Sachbücher über Paranormales geschrieben hat, über Telekinese, über Okkultismus. Der wird sogar von H.P. Lovecraft und ein paar anderen zitiert. Der taucht immer irgendwo auf. Charles Fort war ein Sammler solcher obskuren Begebenheiten. Mhm. Das hilft für den Roman nicht weiter, aber es zeigt uns, wie Bester alles einbaut, was er kriegen kann. Und das Gefängnis, in dem Gallifoyle hockt, ein Werkzeugverschlag auf der Nomad, der ist wiederum interessanterweise angelehnt an den sogenannten Little East im Tower von London. Das ist so eine Art Gefängnis, in dem man sich nicht wirklich hinlegen kann, in dem man sich nicht wirklich ausstrecken kann, in dem man in einer ganz üblen Position die Zeit aushalten muss. Und unter anderem der sehr berühmte Guy Fawkes hat 50 Tage in einem sogenannten Little East ausgehalten. Ne? Also das sind so Sachen, das sieht Bester hier, das sieht Bester da und baut alles zusammen.
Ja.
Das spricht also für seinen Erfindungsreichtum. Und du hast ja auch gerade geschildert, diese Gesellschaft ist ein brutaler Raubtierkapitalismus. Das Jaunten, als es entdeckt und etabliert wurde, hat die gesamte Wirtschaft total zusammenbrechen lassen. Die gesamte Gesellschaft hat sich vollkommen geändert. Und was daran auch interessant ist, es hat sich architektonisch viel verändert. Das sagtest du ja auch schon, die Leute haben vor ihren Häusern so Labyrinthe.
Ja, genau.
Dass man nicht einfach so ungefragt reinjaunten kann.
Und es bricht ein neues Zeitalter der Brüderie an.
Denn
alle Väter haben plötzlich Angst, irgendwie, dass irgendjemand ins Schlafzimmer ihrer Tochter jaunten könnte und sperren die deshalb in irgendwelchen Labyrinthen ein. Und das ist, ja, das sind solche Ideen, das.
Ja.
Und solche Ideen sind einfach am laufenden Band. Also ich.
Ja, und man kommt da überhaupt nicht mehr hinterher.
Diese Fülle auch an aberwitzigen Einfällen, das. Ich finde, er kommt da an Lem sogar heran, ja. So, nur Lem, also Lem ist unerreicht, was das angeht, was Ideen-SF und völlig wahnsinnige Ideen angeht. Aber das ist eine Dichte hier, die einen schon wirklich ja, den Mund offen stehen lässt.
Ja, denn gleichzeitig gibt es diese Brüderie, quasi ein zweites viktorianisches Zeitalter bricht aus. Die Leute verstecken ihre Töchter in fensterlosen Räumen, damit keiner reinjauntet und sie missbrauchen kann. Aber gleichzeitig auch eine unglaubliche Frivolität. Ja, in bestimmten Gesellschaftsschichten wird angedeutet, das ist ja auch wieder das Problem, man muss genau lesen, dass Frauen ja eine untergeordnete Rolle spielen.
Mhm.
Ja, Isabella McQueen ist so eine Rebellin.
Ja.
Ja. Die Frauen werden hier, die sind Hausfrauen und Beiwerk und Sexsklavinnen. Das wird nicht so deutlich gesagt, wie man es heute machen würde. Aber wenn man sehr aufmerksam liest, wird einem klar, dass sich die Gesellschaft trotz allen Fortschritts ja wieder zurückentwickelt hat.
Mhm.
Und was ich brillant finde, ist, dass die reichen Leute, die richtig reichen, wie Prestine zum Beispiel oder Prestigen zum Beispiel, der eine wichtige Rolle in diesem Roman hat, die jaunten nicht.
Ja, die fahren vorsätzlich in Kutschen und so weiter, um wirklich zu zeigen, dass sie es absolut nicht nötig haben. Und das
extravagant.
Ja, genau, extravagant.
Und da ist auch wieder eine Parallele zum Grafen von Monte Cristo. Es gibt ein Treffen der reichsten Familien, und die alle mit den Eigenschaften ihrer Gründerväter kommen. Und es ist äußerst extravagant. Sie reisen in Bussen an, was für reiche Leute heute überhaupt nicht denkbar ist. Das ist aber so extravagant, dass sie in Bussen ankommen, in Kutschen. Und Fourmile von Ceres, wie sich Geoffroy Fourmile vom Ceres, wie sich Gallifoyle, diese Tarnidentität, wie er sich nennt, der reist in einer Lokomotive an, deren Schienen vorher gebaut werden von einem Bautrupp. Ja? Und das ist parallel zum Grafen von Monte Cristo, der in einem Fesselballon auf eine solche Festivität einschwebt. Also, ne, das ist auch wieder so eine Sache, eine Parallele. Und das zeigt, was für eine dekadente Gesellschaft das geworden ist, in der Gallifoyle versucht, seine Rache durchzubringen.
Ja, das ist überhaupt eine sehr, sehr schöne Szene. Also er hat ja einen ganzen Zirkus mit sich und hat er hat irgendwie irgendwelche Wissenschaftler und Alchemisten und Akrobaten und was weiß ich nicht alles, Zauberer angestellt, die ganze Zeit nur einen riesen Wirbel um ihn machen. Und er hetzt die ganze Zeit nur hin und her. Zu diesem Stil vielleicht nochmal, da gibt es ja ein sehr schönes Zitat von Damon Knight. Der schrieb nämlich 1957, über Besters Schreibstil. An Besters Wissenschaft stimmt nichts. Seine Personen sind keine Charaktere, sondern Pappfiguren. Doch man merkt es nicht. Er wirft eine Rauchbombe, klettert eine Leiter hoch, springt vom Trapez, spielt drei Takte von God Save the King, schluckt ein Schwert und taucht in 3 Zoll tiefes Wasser unter. Himmel, was will man mehr? Und das trifft es absolut.
Ja,
also ich muss auch sagen, wenn man das Buch liest und sage ich mal so jetzt so mehr so Hard Science wie und sowas liest, ja, dann fallen mir da schon, also allein das Jaunten ist natürlich ein bisschen absurd, das kann alles irgendwie nicht funktionieren. Es gibt sehr, sehr viele logische Lücken und Fehler in dem Buch, aber das fällt einem entweder nicht auf, beziehungsweise man verzeiht ihm das irgendwie total oder man nimmt ihm das total ab, was bei anderen Autoren total unrealistisch oder unglaubwürdig wirken würde, weil er zum einen natürlich so rasant und so überdreht schreibt. Ich finde, das ist wie, also das, woran ich sofort denken musste, ist so ein Terry Gilliam Film. So,
Ja,
so
ja. Brazil.
Brazil oder 12 Monkeys oder so. Genau so liest sich dieses Buch. Das ist herrlich. Es ist großartig, dass das jemand mal in Literatur, ist ja Quatsch eigentlich, also Terry Gilliam ist ja später, aber dass man sowas mal in Literatur auch zu lesen bekommt. Ja, und dieses ganze Buch atmet einfach eine großartige Atmosphäre. Ich habe selten wirklich so eine Fülle von Sense of Wonder, so eine Dichte von Sense of Wonder die ganze Zeit erlebt. Und ja, aber man hat einfach die ganze Zeit das Gefühl, egal wie absurd das ist, Bester weiß absolut, was er tut. Der schreibt mit einer total entwaffnenden Entschlossenheit.
Ja, das schert er sich gar nicht drum, er macht es einfach. Ja. Und er wird ja auch als, ja, als Ermöglicher oder Vordenker unter anderem der New Wave-Bewegung der Science Fiction gesehen.
Ja, genau.
Dieser Inner Space.
Hm? Ach so.
Das stimmt.
Ach so, darauf wollte ich. Okay, nee, es passt super. Ich wollte nämlich vorhin schon sagen, wir hatten so eingeleitet und ihn so ein bisschen eingeführt als die diebische Elster und so weiter, und er saugt alles auf wie ein Schwamm und bastelt sich sozusagen aus diesen ganzen alten Science-Fiction und Comic-Klischees und Stereotypen, bastelt er irgendwas Neues. Das klingt jetzt erstmal so wie so ein Resteverwerter, ne? Was nichts Schlechtes sein muss, sage ich mal, wenn man daraus was Neues, Tolles, Großartiges macht. Aber er hat eben auch wirklich Dinge, wie soll man sagen, da war er seiner Zeit voraus und hat Dinge vorausgedeutet.
Ja.
Einmal,
ja.
das, wie du schon sagtest, diese eher psychologische SF der 70er Jahre, die eben mehr ins Innere ging. Und was dann ja auch eben Robert Silverberg, der da prominent ist, ne, mit Dying Inside und so weiter. Deshalb hat er ja auch unter anderem das Vorwort für diesen Roman hier in der Heine-Ausgabe geschrieben. Und das andere ist, dass eines der ersten Bücher ist, dass, ja, man kann das fast wie einen Cyberpunk-Roman lesen. Da sind ganz viele Sachen drin, also die so typisch sind für Cyberpunk. Eben diese globalen Konzerne, die alles beherrschen und auch stärker sind als irgendwelche Regierungen oder Staaten. Dieses pessimistische, diese Gesellschaft, die so ein bisschen apokalyptisch ist, diese Body Modifications, die ich erwähnt habe, wodurch er irgendwie plötzlich irgendwie bloß einmal kurz auf seinen Zeigefinger oder unter den Fingernagel drücken muss und auf einmal ist er mega schnell. Da gibt es auch ein schönes Zitat von Neil Gaiman, der 1999 geschrieben hat. Ich mach's mal kurz im Original, sonst bin ich jetzt zu holprig bei der spontanen Übersetzung. The Stars My Destination is, after all, a perfect cyberpunk novel. It contains such cheerfully proto-cyber elements as multinational corporate intrigue, a dangerous, mysterious, hyper-scientific MacGuffin, also dieses Pyre oder Pyre, an amoral hero, also ein unmoralischer Held, und a super cool thief woman, also Gisbella McQueen.
Ja. Das stimmt. Das sind Elemente, die dann auch in diesen Hardboiled Cyberpunks auftauchen. Also Silverberg, da musste ich auch sofort dran denken.
Verwundert ist, dass William Gibson Stars My Destination als sein Lieblingsroman einmal bezeichnet hat.
Nein, natürlich nicht. Aber so ganz einverstanden mit dem, das hat ja nicht nur Neil Gaiman gesagt, das haben ja viele gesagt, dass den Cyberpunk beeinflusst wird. Das ist richtig. Die Gesellschaft, die gezeigt wird, die Body Modifications und so weiter. Was nicht so ganz stimmt, meiner Meinung nach, ist, dass diese weltumspannenden Konzerne, die mächtiger sind als die Regierung, das hatten wir schon in Für eine Handvoll Venus, beziehungsweise Space Merchants von Kornbluth und Frederick Pohl. Da hatten wir das ja auch schon. Ich glaube, aber vollkommen richtig ist natürlich, dass Bester alle möglichen Science-Fiction-Klischees nimmt. Ja, er hat ja ein großes Problem mit Sachen wie Space Opera. Das mochte er einfach nicht.
Mhm.
Das war nicht seins. Diese Pulp-Elemente, die nimmt er alle. Ja, und dann gehen die durch den Bester-Pürierer und dann kommen die aber vollkommen anders wieder raus. Und das macht ihn so genial. Das ist auch in den Kurzgeschichten, die er davor geschrieben hat, Hände weg von Zeitmaschinen und viele andere Dinge. Er greift diese ganzen Klischees auf und man denkt sich, ja, okay, da eine Zeitreise. Und dann, boom, kommt ein völlig anderer Plot dabei raus. Und bei so einem schmalen Werk, das macht ihn einzigartig, dass er hier Klischees zitiert und die vollkommen anders anordnet. Und ja, das haut einen echt aus dem Konzept raus.
Ja, dazu vielleicht kurz eine Abschweifung. Ich bin natürlich bei weitem nicht, bin nicht so belesen, sage ich mal, wie du und habe auch keine so umfassende Science-Fiction-Bibliothek. Aber ich habe doch schon einige Science-Fiction-Anthologien mit halt, Kurzgeschichten verschiedenster Autoren so im Schrank zu stehen. Und mir ist aufgefallen, irgendwie von Bester taucht da selten was auf. Also ich habe bloß eine Anthologie, wo, glaube ich, mal hier die Mörder Mohammeds oder der Mann, der Mohammed ermordete oder wie das hieß, drin war. Und das war's. Obwohl er ja eigentlich wirklich in dem Ruf steht. Ich habe ja nur einige seiner Kurzgeschichten auch gelesen und das stimmt durchaus, da, ein wirklich brillanter Kurzgeschichtenautor zu sein. Und dass
Richtig.
er so unter dem Radar geblieben ist, auch trotz dieses, ja, trotz dieser epochalen Romane und dieser Kurzgeschichten, das finde ich etwas komisch. So, man kennt Heinlein, Asimov und wie sie alle heißen, aber Bester irgendwie bleibt so ein bisschen unsichtbar, habe ich das Gefühl.
Das ist sehr merkwürdig. Das fällt auch den Natives, also den Native Speakern. Das heißt, in den USA ist es genau das gleiche Problem. Es ist jetzt wieder eine neue Anthologie erschienen, ein Best-of, aber ich fürchte oder ich weiß es nicht, wie ich das jetzt werten soll, aber es wird noch ein bisschen dauern, bis er in der Library of America honoriert wird, dass mal alle Kurzgeschichten an einem Ort versammelt sind. Es ist super schwierig, die Sachen in Deutsch zu bekommen. Natürlich alles antiquarisch. Kein einziges ist derzeit aktuell lieferbar in Deutsch. Und ich musste auch quer durch meine Anthologien hier schauen und habe Foundly Fahrenheit zum Beispiel wollte ich unbedingt lesen. Das ist über einen Mann, der einen Hilfsroboter hat, einen Androiden.
Aber bitte
Und dieser
nicht zu
Andro
viel verraten, ich habe die auch noch
okay,
nicht
und dieser
gelesen.
Android dieser Androide fängt an zu morden. Mehr sage ich dazu
Okay,
nicht. Ja.
ja.
Aber die ist zum Beispiel nur in einer Anthologie vorhanden, die man umständlich finden muss. Und das von mir vorhin zitierte oder erwähnte Buch von Hans Frey aus der Serie SF Personality, das hat wenigstens eine brauchbare Bibliografie, so dass man viele, viele Texte in den verschiedenen Anthologien aufspüren kann. Also er hat auch die deutschen Quellen. Es ist nicht alles übersetzt worden, es ist wenig übersetzt worden, aber immerhin ein paar Sachen kann man sich besorgen, wenn man ein bisschen Geduld hat und die Sachen zu suchen. Die sind auch in den Übersetzungen hier verzeichnet und man kann sehr wohl, sehr gut mit entsprechenden Quellen umgehen, um die Sachen zu bekommen, was wirklich nicht einfach ist. Und das, ja, entzieht sich ebenfalls meinem Verständnis. Ich glaube, ich klage in jeder Folge darüber, dass solche Klassiker wenigstens als E-Book erscheinen könnten. Aber das habe ich zumindest mal in einer Diskussion mit Jesse Willis herausgehört, was zum Beispiel das Hörbuch angibt. Es gibt gar kein Hörbuch, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, wie der Stand im Augenblick ist. Das Einzige, was man haben konnte, war von der Blindenbibliothek der National Bibliothek in den USA.
Ach, okay.
Denn es gibt irgendwelche Rechtsstreitigkeiten. So, und es wäre natürlich für einen so coolen Verlag wie Golconda oder einen so erfahrenen Verlag wie Heyne eine Aufgabe, Stars My Destination und Demolished Man und eine anständige Reihe von Kurzgeschichten herauszugeben von einem Autor, der für die Science Fiction enorm wichtig ist, egal wie groß sein Werk ist. Er hat die Science Fiction geprägt, er hat Unglaubliches getan und das wäre eine Aufgabe.
Ja, da fallen mir so einige ein.
Ja,
Also,
natürlich, klar.
ja, das ist ein, da kann ich dir nur recht geben, das ist ein permanentes Problem im deutschsprachigen Raum insbesondere, dass es einfach keine Backlist gibt. Und ich warte seit langer Zeit darauf, dass zum Beispiel Last and First Man von Ola Stapleton mal neu rausgegeben wird, was kurze Zeit, was einmal ja kurz von Heine irgendwie schon so fast angedeutet wurde, es gab sogar schon ein Buchcover und dann ist es doch nichts geworden. Naja.
Jetzt Olaf Stapleton ist ja auch
Ja.
so ein Fall.
Vielleicht, ja, also es verwundert eigentlich, dass das alles so schwierig ist, denn wenn man in die Rezeptionsgeschichte des Romans geht, findet man eigentlich nur großes Lob. Also Samuel Delaney hat The Burning Man als den besten Science-Fiction-Roman aller Zeiten mal bezeichnet. Und Joe Haldeman hat gesagt, our field, also unser Bereich der Science Fiction, our field has produced only a few works of actual genius, and this is one of them. Und ja, was allerdings merkwürdig ist, oder na, was heißt merkwürdig, ist ja öfters mal bei so großen Werken, die später als Klassiker und als Meisterwerke anerkannt sind. Aber ganz zu Anfang waren die Reaktionen eher gemischt. Der von mir bereits zitierte Damon Knight war zum Beispiel ein bisschen hin und her gerissen. Der hatte 1956, kurz nach Erscheinen des Buches, geschrieben. Also Damon Knight sagt, das Buch hat ein bad taste, inconsistency, irrational, also es ist, hat schlechten Geschmack, es ist inkonsistent, es ist irrational und es hat lauter viele faktische Fehler. Aber es ist grotesquely moving. Also das Ende des Buches, meint er. Das ist grotesquely moving.
Ja, um was Bester und dergleichen angeht, den bereits zitierten Aufsatz von Michael Ivoleit,
ja.
Der ist in jedem Fall sehr, sehr lesenswert. Und der räumt ja auch mit der Science-Fiction als Literatur nochmal auf und hält da einigen Leuten vollkommen zu Recht deren merkwürdige Einstellung dazu vor. Mhm. Ja, doch. Und Donnerschlag, also vom der Ivoleit, wenn der in die Vollen geht, dann sollte man in Deckung gehen, denn seine Argumentation ist vollkommen stichhaltig, wie ich finde, auch was den Umgang mit Alfred Bester angeht.
Ja, gut, das, du hast natürlich am Anfang schon gesagt, das führt jetzt zu weit, diesen
Text
auch noch zu besprechen, aber ich möchte vielleicht kurz noch dazu sagen, ich finde er ist manchmal doch ein bisschen hart, auch ein bisschen unfair
in seinem
Urteil.
Das gebe ich zu, aber wie unfair wird mit der Science-Fiction umgegangen?
Das stimmt natürlich.
Ne? Also da finde ich, darf der Ivoleit sich die harten Bandagen ruhig anziehen.
Das ist richtig, aber nur das ganz kurz noch dazu. Das ist richtig, aber er tritt leider auch in der Science-Fiction selber, finde ich, ein bisschen, also auf Orwell oder Huxley zum Beispiel rum. Das fand ich jetzt nicht so schön. Also
okay, wir werden... Vielleicht arrangieren wir mal ein Match. Ja. Aber gut, was trotzdem die Qualität Besters ausmacht, das sind so Sachen wie der Gedanke verändert. Der Gedanke wird Aktion.
Mhm.
Ja? Das ist auch so eine Sache, die ich mir aufgeschrieben habe. Gallifoyle denkt an Rache und verwandelt sich sofort den ganzen Roman über. Und das gipfelt ja darin, dass der MacGuffin, sprich das Pyre oder Pyre, diese merkwürdige Substanz, die zur Explosion führt, wenn man nur daran denkt.
Mhm.
Ja, man kann es nur durch Gedankenkraft aktivieren. Das ist ja analog zu der Situation, in der Gallifoyle sich die ganze Zeit befindet. Er denkt und verändert. Er verändert die Realität um sich herum, er verändert seine eigene Realität. Denkt man an das Pyre, entzündet man es und kann eine Explosion hervorrufen, die stärker ist als eine Atombombe, die ganze Welt vernichten kann.
Mhm.
So, und er schmeißt das unter die Leute, während er am Ende so viel jauntet, und er gibt den Leuten die Macht und gleichzeitig die Verantwortung. Sie können das Zeug nicht einsetzen, weil sie dann Gefahr laufen, die Erde zu vernichten. Und er zeigt ihnen aber, dass es die Möglichkeit gibt, ins hinterste Weltall zu jaunten und dort neue Kolonien zu gründen, wenn man es nur will. Mhm. Und ich finde, dass er dann sich zurückzieht in diesen, ja, es wird geschrieben als Kokon, sich in diesen Anfangs Verschlag wieder zurückbegibt auf den Wissenschaftsplaneten. Das ist eine runde Sache. Ne? Man kriegt es nur nicht sofort mit.
Das hat was, das hat auch irgendwie was, natürlich was Religiöses, dieses ganze Ende.
Ja,
so dieses,
ja.
Also wirklich.
Es ist ein Erlösermotiv.
Ja, aber auch so, um noch ein bisschen höher zu greifen, ne? er am siebten Tag ruhte er so ein bisschen, muss ich dran denken. Aber das Krasse ist ja wirklich, dass er diese Aufgabe, die er selbst hat bewältigen müssen, also er hat selbst sich, sag ich mal, zum einen natürlich durch dieses Yoga und diese Selbstbeherrschung hat er erlernen müssen. Er ist selber einfach wirklich ein totaler Choleriker, der regt sich die ganze Zeit auf. Er hat die ganze Zeit hat er diese feuerrote Tigermaske im Gesicht, die dann aufleuchtet. Und das muss er sich halt abtrainieren. Und genau vor die gleiche Herausforderung stellt er am Ende auch die Menschheit. Die müssen auch Selbstbeherrschung üben, damit sie sich da nicht selber in die Luft sprengen. Genau.
Was auch interessant ist, Foil verwandelt sich ja von einem angetrieben von Rache, dumpfen Typen zu einem Menschen, ja, der in der Gesellschaft bereit ist aufzusteigen, immer nur mit diesem einen Ziel vor Augen. Und es gibt noch was Interessantes. Am Ende, die Erkenntnis, was er zu tun hat und wie er zu handeln hat, die kommt ja durch zwei Dinge. Er wird gefangen genommen und dann ist ja dieser Barkeeper-Roboter, der dann anfängt durchzudrehen, weil ein gewisser Dengenham, das ist jemand, der private Sicherheitsdienste anbietet und der im Auftrag des großen Prestige-Konzerns Gallifoyle jagen soll. Und der ist durch einen Atomunfall, er war vorher Atomwissenschaftler, kann er nur eine halbe Stunde mit anderen Menschen in einem Raum sein, ohne sie dann zu verstrahlen. Und der ist in dem Raum und durch seine Strahlung gerät dieser Barkeeper-Roboter plötzlich durch, der dreht durch und er gibt Foyle, ja doch Gallifoyle, weise Antworten. Ja, das ist auch so interessant, dass er durch einen verrückt gewordenen Roboter plötzlich sieht, was er zu tun hat. Und da gibt es auch eine Parallele. Philip K. Dick hat das aufgegriffen in dem Roman No Wait for the Last Year, wo ein Taxiroboter am Ende den Protagonisten zu seiner Frau, die sehr krank ist, zurückbringt. Und dann sagt er, ich bin nicht verheiratet, Sir, unterbrach es ihn. Automaten heiraten niemals, das weiß jeder. Und dann fragt der Protagonist, okay, und was würdest du machen, wenn du verheiratet wärst und wenn deine Frau einen irreversiblen Hirnschaden hatte? Dann daraufhin sagt der Roboter, ich verstehe, was Sie meinen. Es würde bedeuten, dass Sie Ihr ganzes Leben damit verbringen mussten, für Sie zu sorgen. Ja, dann sagt der Roboter, ich würde bei ihr bleiben. Warum? Sagt der Roboter, weil das Leben aus realen Erlebnissen besteht, denen man ausgesetzt ist. Sie zu verlassen hieße, ich kann die Realität nicht ertragen, ich brauche leichtere Bedingungen. Und dann sagt Eric, also der Protagonist, ich glaube, du hast recht, ich glaube, ich bleibe bei ihr. Und dann sagt der Roboter, Gott segne Sie, Sir, ich weiß, Sie sind ein guter Mensch. Und das ist eine analoge Szene zu diesem Barkeeper-Roboter in Stars My Destination, der dann ja auch einen Dialog von Weisheit und philosophischer
Wie
Tiefe
das bei
mit
Barkeepern nun mal oft so ist, nicht?
wie das bei Barkeeper, das ist ja auch noch so genial. Es ist nicht zufällig ein
Ja.
Barkeeper-Roboter.
Auch,
Also,
also da, ja, das ist wieder auch, also wenn du schon wieder so anfängst zu erzählen, mir kommen langsam wieder auch die ganzen Details wieder ins Gedächtnis. Und das Buch ist einfach voll mit solchen
solchen Dingen.
irren geilen Details. Auch dieser Wissenschaftler, der wie gesagt die ganze Zeit wahrscheinlich glüht und im Prinzip in so einer Art, ich glaube in so einer Art Glaskokon im Prinzip sich bloß
Ja,
bewegen kann,
genau.
ohne damit er da alle anderen nicht verstrahlt. Das sind so herrliche Sachen. Und auch die Sache, was du erwähnt hattest, dieses Motiv mit also die Macht des Denkens und des Gedankens. Diese Figur, die wir jetzt schon mehrmals erwähnt hatten, die Robin Wansbury, die Jaunt-Lehrerin, die hat ja noch eine ganz andere interessante Eigenschaft.
Richtig.
Die ist eine, wie sagt man, eine Einweg-Telepathin. Das heißt, sie kann nur Gedanken senden, also aber keine empfangen. Das heißt, ja, du hörst sie sozusagen denken, was ich eine ziemlich irre und ganz schön grausige eigentlich Vorstellung finde. Aber das spielt auch im Buch natürlich nochmal eine wichtige Rolle für Foyle, oder das ist eine wichtige Fähigkeit für ihn. Und ja, auch das ist ja etwas, womit Bester dann so ein bisschen vorausweist, so Telepathie, das wissen wir, spielt dann auch bei Philip K. Dick und so weiter alles immer eine wichtige Rolle.
Ja.
Und ja, dieses Gedanken, die Macht der Gedanken, das ist in der Tat ein starkes Motiv.
Es ist eine absurde Idee, dass man nur einseitig telepathisch begabt ist und seine Ideen, seine Gedanken nur senden kann. Das macht absolut
Ja,
keinen
aber da
Sinn.
muss man erstmal
Wenn
drauf
man ist,
kommen. Also das ist.
ja, da muss man einfach ganz genau. Aber das Tolle ist ja, in der Geschichte für Gallifoyle, in seinem Plan, macht es ja den Sinn nachher.
Ja.
Indem sie ihm quasi dirigiert und als persönliche Assistentin auftritt und ihm in der feinen Gesellschaft Befehle oder Hinweise darauf schickt, wie er sich zu verhalten hat. Also eine absurde Idee, wie du sagtest, wie kommt man da auch auf sowas, baut Bester in diese Geschichte ein und gibt dieser Idee auch noch einen echten Sinn. Das ist so
Ja.
wahnsinnig. Ja, was auch so ist, Religion ist verpönt, Religion wird nicht gerne gesehen. Und es gibt aber nach wie vor religiöse Sekten, die sich im Keller aufhalten. Also
Ja.
er nennt sie Kellerchristen.
Ja, richtig. Jetzt erinnere ich mich auch wieder.
Ja, und es ist kein Zufall, dass der Vormile-Zirkus, den sich Gallifoy um sich herum aufbaut, um extravagant zu erscheinen und Zugang zu den höheren Schichten der Gesellschaft zu bekommen, dass der in einer alten Kathedrale residiert. Denn die abschließende Explosion eines Teils des Pyre oder Payar, es ist schwierig auszusprechen, das wird abgeschabt bei Experimenten, die er gemacht hat. Er wollte herausfinden, was bleibt davon übrig oder was ist das überhaupt. Und da sind kleine Bestandteile, die in der Luft und an Kleidungsstücken und irgendwo übrig bleiben. Und Pristine weiß, wenn man daran denkt, entzündet man das und sorgt für Explosionen. Und das durch das Abwasser ist das irgendwo überall in der Welt unterwegs. Und Pristine denkt in dem Augenblick, in dem er Gallifoy vernichten wird, daran, das Zeug zu entzünden. Der Rest, 18 Pfund, können nur deswegen nicht entzündet werden, weil sie in einem speziellen Tresor sind. Und dann gibt es überall auf der Welt kleinere und größere Explosionen, ja, die wirklich ganze Häuser vernichten und unter anderem diese Kathedrale. Und Gallifoy befindet sich darin, die bricht zusammen und er brennt. Und in dem Moment, er ist vom Tode bedroht, er droht zu verbrennen, passiert das Gleiche, was mit Jaunty, mit Charles Fort Jaunty am Anfang passiert ist. Er brennt, jauntet, aber Gallifoy durch die Explosion dieses Zeugs jauntet er nämlich nicht nur hinaus ins Weltall, sondern er jauntet an der Zeit entlang. Mhm. Und immer wieder, wenn er sich in bestimmten Situationen befindet, taucht dieser Burning Man auf, der aussieht wie eine Erscheinung seiner selbst. Mhm. Ja, er erkennt sich selbst brennend und er weiß aber nichts damit anzufangen. Und am Ende, und das hat Bester super geschickt gemacht und das kann man bei der ersten Lektüre wirklich überlesen, am Ende springt Gallifoy zurück in die Zeit. Und wir verstehen dann, warum er sich selbst immer wieder in diesen Situationen sieht, weil er zurückgejauntet ist an diese Zeitpunkte. Aber Bester hat das vorbereitet. Ja, das ist nicht zufällig,
wo springt er zurück in die Zeit? Was meinst du genau?
Wenn die Kathedrale explodiert.
Ach so, okay.
Ne? Dann versucht er ja rauszujaunten und er bekommt ja diesen synästhetischen Schock. Mhm. Durch diese Explosion. Und dann jauntet er, versucht sich zu retten, aber er sieht, dass er auch an der Zeitlinie entlang jaunten kann. Und deswegen taucht er immer wieder im Roman als brennender Mann auf.
Genau, er sieht also sich selber, genau, wie er durch die
sich selbst
Zeit schon, okay, jetzt, ja.
Ne, das, beim ersten Lesen ist mir das nicht klar geworden, weil, wie gesagt, Bester alles auf so wenig Seiten reinpackt. Da machen andere 5 Romane draus, was der in einen reinhaut.
Allerdings, ja.
Und ne, das ist doch auch super interessant. Und wenn man sagt, das ist wie ein psychedelischer Trip, darf man nicht vergessen, dass das Bester hier so viel Material reinpackt, ja, man muss echt aufpassen, habe ich schon gesagt. Und noch kurz zu Tiger Tiger,
ja.
Das bezieht sich natürlich auf das berühmte Tiger Tiger Gedicht von William Blake. Ja? Und es gibt ja verschiedene Illustrationen William Blakes, die ebenfalls einen brennenden Mann zeigen. Und in diesem Gedicht Tiger Tiger, 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 burning bright in the forests of the night, what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? Da geht es darum, dass in dem Gedicht gefragt wird, wer kann sowas Grausames und Gefährliches wie den Tiger erschaffen und gleichzeitig aber auch das Lamm? Also wer kann beides gleichzeitig machen? Ja. Das war eine lange Folge. Wir könnten noch viel, viel mehr reden. Ja,
ja, eine Sache muss ich
auch
leider noch loswerden. Was heißt hier leider? Ja, wir hatten diese Motive besprochen, die sich so ein bisschen durchziehen. Eine Sache, die mir wirklich noch stark aufgefallen ist, auch nicht nur auf das Buch bezogen, sondern auch auf die wenigen anderen Stories, die ich bisher von Bester gelesen habe. Bei Bester geht es immer um Männer, die von etwas besessen sind und die absurde Anstrengungen unternehmen, um an ihr Ziel zu gelangen. Ich will nur ein paar Beispiele geben. Ich hatte vorhin schon diese eine Geschichte erwähnt, die Männer, die Mohammed ermordeten. Da geht es um einen Wissenschaftler, der seine Frau sozusagen, weil sie ihm untreu geworden ist, deren Großmutter ermorden und reist in die Zeit zurück und ist sozusagen und schafft es nicht und macht völlig absurde Zeitsprünge dafür. Eine andere Geschichte ist der Pi-Mann, auch in dieser Die Hölle ist ewig, in diesem Band enthalten, wo es um einen Mann geht, der völlig von Symmetrie besessen ist und der ständig den Zwang hat, alles um sich herum irgendwie in Ordnung zu setzen. Und ja, dieses Motiv der Besessenheit, und es sind auch alles so Übermenschen die ganze Zeit. Das finde ich, zieht sich sehr stark durch. Und ich finde, der Titel Der brennende Mann könnte über viele seiner Geschichten stehen. Weil das sind alles Männer, die brennen und die, die außer sich sind eigentlich. Und das ist irgendwie, ja, so wie Bester das schreibt, ist das irgendwie, kommt das unheimlich stark irgendwie rüber. Unheimlich eindrucksvoll. Und auch irgendwie bedrohlich auf eine gewisse Art und Weise.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, okay. Eine ganze Menge zu Alfred Bester und zum Burning Man. Wir hoffen sehr, dass es euch gefallen hat und dass diejenigen, die sich dafür interessieren, auch irgendwo eine Kopie dieses Buches herbekommen. Oder aber, liebe Verlage, gebt euch einen Ruck. Ist ein gutes Buch, glaubt uns.
Geht eigentlich das Burning Man Festival darauf zurück?
Das weiß ich nicht.
Würde ja passen.
Es würde passen, ja. Okay, das war es soweit von uns. Vielen Dank fürs Zuhören und wir verabschieden uns und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Ich bin Mirko.
Ich bin Erik.
Und das war's von Sigma 2 Foxtrot über Alfred Bester. Vielen Dank und auf Wiederhören.
Ciao.